Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der ShopTech Talks, dem Podcast des ShopTech Blog. Mein Name ist Roman Zenner und heute in der Leitung sitzt mir gegenüber Adrian Pixer, Gründer und Geschäftsführer von Tante.de. Schönen guten Morgen, Adrian.
Schönen guten Morgen. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Ich bin ja typischerweise mal auf der anderen Seite und kann immer entspannt Fragen stellen und kann dann immer quasi überlegen, okay, was sagen die Leute, was antworten die? Jetzt bin ich auf einmal auf der anderen Seite und muss mir wirklich Gedanken machen, was ich jetzt hier tatsächlich erzähle und hoffe, dass hier die zuhören, auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen was rausgehen und sagen, okay, spannend. Das ist zumindest meine Hoffnung.
Genau. So,
und das ist meine Hoffnung für mich und auch wahrscheinlich für dich, dass du mich hier eingeladen hast.
Ja, ist in der Tat so. Aber man kann natürlich sagen, du bist auch ein alter Podcast-Hase. Wir sind öfter mal im Podcast gewesen. Also dann war ich in eurem Podcast und jetzt ist es mal andersrum. Finde ich sehr schön, dass du die Einladung angenommen hast und einfach mal die Rollen vertauscht haben. Finde ich auch sehr interessant.
Ja, ich freue mich.
Mal sehen. Du, also wir haben Podcast schon gesagt, aber sag mal, was machst du sonst noch außer Podcast? Wer bist denn du und was machst du den ganzen Tag?
Genau, also ich bin Adrian Pixer, ich bin Gründer, Geschäftsführer von Tante.de. Wir sind eine Digitalagentur, wir sind eine Shopify Plus Expertenagentur tatsächlich. Das heißt, wir haben uns quasi dem System verschrieben, in der du, wenn du nicht gerade podcastest oder auf dem Blog schreibst, quasi auch dann noch nebenbei arbeitest. Dem Arbeitgeber haben wir uns quasi verschrieben. Daher kam auch so ein bisschen die Überschneidung und daher kennen wir uns wahrscheinlich auch mittlerweile schon eine Weile. Mhm. Genau, aber was wir tun quasi als Shopify Expertenagentur. Am Ende ist es, wir bauen Online-Shops und wir optimieren bestehende Online-Shops. Das heißt, wenn du noch keine Produkte hast, dann helfen wir, oder beziehungsweise du hast Produkte, aber du hast noch keinen Online-Shop, dann helfen wir dir halt eben, den Online-Shop aufzusetzen auf eine Art und Weise, dass der cool ist, dass der deine Marke transportiert, dass Leute verstehen, was überhaupt deine Produkte sind und warum ich diese Produkte auch kaufen sollte und warum die mich begeistern sollten. Und auch vielleicht, wenn das Produktportfolio ein bisschen komplexer ist, dann kommt man ja gar nicht erst zum Produkt, sondern dann muss man auch erstmal überhaupt das richtige, passende Produkt finden. Das heißt, diese ganze User-Journey und Co., wie finde ich eigentlich das passende Produkt, das ist so das eine. Und wenn eben quasi der Shop schon besteht, beziehungsweise wenn du schon einen bestehenden Shop hast auf anderen Plattformen, helfen wir dir auch rüberzukommen zu Shopify, sei es dann irgendwie von Oxid, sei es von Shopware und Co., halt das Ganze. Genau, und halt eben bestehende Shops auf Shopify relaunchen wir auch. Das ist diese eine Säule. Die zweite Säule ist tatsächlich dann halt eben, okay, du hast schon einen Shop, aber du hast große Ideen, was da alles noch besser sein kann, zum Beispiel irgendwie Konfiguratoren, Sets, Cross-Selling und Co., den Warenkorb zu erhöhen. Das ist so der zweite Teil. Und der dritte Teil tatsächlich, das ist so ein bisschen auch dem geschuldet, wo wir herkommen, halt eben aus dieser Shopify-Bubble heraus, ist immer schon dieses App-Ökosystem extrem relevant gewesen. Mhm. Und quasi diese Sichtweise, dass halt eben der Online-Shop ist nicht nur der Transaktionskanal, also nicht nur dieser Verkaufskanal, wo die Transaktion stattfindet, sondern es passiert auch was quasi nach der Bestellung. So, nämlich der Verkauf oder die Experience hört da nicht auf, sondern geht da erst so richtig los, weil dann auch der physische erste Touchpoint kommt, wenn das Päckchen dann eben ankommt, die ganze Kommunikation danach. Heißt eben so, nach der Bestellung muss der Online-Shop ja auch zusehen, dass irgendwie die Experience aufrechterhalten wird, sei es dann irgendwie Versenden, Kundensupport und Co. Und da kommen halt eben diese ganzen Apps von Shopify mit rein aus dem App-Ökosystem und da, das ist unsere dritte Säule quasi, dieser ganze Retention-Bereich. So, und das sind so die drei Sachen, also Setup oder Shop, Online-Shop aufbauen, optimieren und halt eben diese Customer Experience drumherum.
Cool. Kannst du mal kurz sagen, wie ihr als Team organisiert seid und wo ihr sitzt sozusagen?
Genau, also unser Sitz ist offiziell in Köln. Ganz, ganz früher sind wir mal in Berlin gestartet, weil Berlin ja irgendwie der Place to be nach wie vor auch ist. Da, wo alles, was irgendwie mit Digitalem zu tun hat, Startups und Co., das ist alles Berlin. Deswegen ich nach dem Studium halt eben auch da in die Stadt gegangen, viel Verschiedenes ausprobiert oder auch da gewesen. Und genau, aber irgendwann gemerkt, dass ich doch irgendwie mich dem Rheinland, wo ich damals den Bachelor gemacht habe, doch irgendwie näher fühle. Und deswegen dann irgendwann entschieden, hey, wenn ich eh was Digitales mache, dann kann ich das ja eigentlich von überall in der Welt machen. Deswegen dann von Berlin die Entscheidung, wieder zurück nach Köln zu kommen. Da sind wir jetzt seit so, ja, ich würde mal sagen, so 3-4 Jahren bin ich jetzt wieder hier in Köln und damit dann eben auch Tante.de in Köln. Mhm. So, mittlerweile haben wir auch die Referenzen, dass wir mit breiter Brust sagen können, okay, wir sind eine gute Agentur, wir sind eine gute Digitalagentur und wir sind trotzdem nicht in Berlin. So, und deswegen der Schritt halt eben, genau. Wir sind sesshaft in Köln, haben hier auch ein Büro, haben hier auch verschiedene Leute, die halt dann im Großraum Köln, so der Großteil auch wohnt, sind aber komplett remote aufgestellt. Und haben auch viel tatsächlich, entweder Leute, die halt aus dem Homeoffice arbeiten oder auch gar nicht überhaupt im Rheinland wohnen, sondern irgendwo anders in Deutschland, haben auch einen Teil unseres Teams tatsächlich in Kairo sitzen. Auch das eine ganz spannende Story, wie das dazu kam. Genau, also das heißt, wir sind komplett remote aufgestellt, waren das tatsächlich auch schon vor Corona-Zeiten, aber es kam, hat uns dann natürlich in die Karten gespielt. Und seitdem sind wir da. Freuen uns natürlich aber auch, dass halt eben ja, wenn wir zusammenkommen können. Und ich hatte es dir vorhin auch schon erzählt, heute an dem Tag, wo wir es aufnehmen, ist ja Mittwoch. Rap Wednesday ist irgendwie mal aus einer doofen Idee heraus entstanden. Irgendwer hatte mal gemeint, so ey, lass doch mal irgendwie gemeinsam Frühlingsrollen oder ein Rap rollen. Mhm. Und daraus hat sich dann die Challenge ergeben, okay, lass uns das doch mal irgendwie jeden Mittwoch machen und lass mal irgendwie gucken, was man alles an Essen eigentlich rollen kann. Und entsprechend ist das jetzt so die Tradition geworden, dass wir mittwochs immer als Team, die Bock haben zumindest, zusammenkommen und wir dann halt eben gemeinsam Freunde des Rollens, Enthusiasten des Rollens halt eben gemeinsam Essen rollen.
Freunde des Rollens, das ist Rap Wednesday, das ist die echt so die urbane, advanced Version von Mittwoch. So, ne?
Genau, das ist quasi so die nächste Entwicklung. So Mittwoch tatsächlich, genau.
Sehr gut.
Rap Wednesday.
Cool, also danke für die Vorstellung. Jetzt, weswegen ich gedacht habe, es wäre mal eine gute Idee, dass wir zusammen sprechen und das mal aufnehmen, ist, wir haben uns ja so kennengelernt in und aus dieser Shopify-Welt oder in dieser Shopify-Welt. Und was mir bei euch aufgefallen ist, wenn du über Technologie sprichst, über E-Commerce, müsste ich sagen, E-Commerce-Technologie mit, ich sag mal, mit vielen Agenturen da draußen, dann haben die meisten so einen sehr ingenieursgetriebenen Ansatz. Da geht es sehr, sehr schnell um, oh, wir müssen mal die Datenbank hier entsprechend anpassen. Oh, wir müssen das Produkt modellieren. Wir müssen hier mal erstmal ein paar Server an den Start kriegen und so. Und mein Gefühl war immer, dass ihr bei Tante.de einfach einen pragmatischeren Ansatz habt. Nach dem Motto, ja, Technik ist okay, muss man schon haben. Aber lasst doch mal eher in Richtung Experience gucken, was sehen die Leute da draußen und was ist im Grunde genommen nachher der Mehrwert so für die Unternehmen. Ja, wollte einfach mal so deine Meinung hören, wie ihr euch da so im Agentur-Ökosystem hierzulande verortet, was das angeht.
Ja, genau, mega gerne. Also ich kann halt immer von dem, was ich erzähle, nur aus meiner Blickwinkel oder meiner Sichtweise aus dieser Shopify-Bubble heraus erzählen, weil tatsächlich das ist so der Bereich, wo ich groß geworden bin. Ich habe quasi nur andere Erfahrungen mit anderen Systemen gemacht, halt eben vom Hörensagen. Mhm. Deswegen ist auch, glaube ich, so ein bisschen einfach das, wie wir entwickelt sind, wie wir uns entwickelt haben, ist im Ganzen geschuldet, wie halt eben auch so wahrscheinlich diese Shopify-Bubble so ein bisschen ist. Aber genau, wir als Agentur oder beziehungsweise meine Sichtweise auf die Agenturlandschaft ist folgende. Das hilft, glaube ich, dann so ein bisschen einzuordnen, wo wir oder wie wir uns selber auch wahrnehmen. Wenn man auf diese Agenturwelt in der Shopify-Blase guckt, dann hast du quasi ganz, ganz oft halt eben, ja, so die ehemaligen Entwickler, Entwicklerinnen, die halt irgendwie extrem gut coden können, die können extrem gut irgendwie Schnittstellen bauen, die können genau das, was du eben meinst, nur Datenbanken, lass uns irgendwie hier große Konstrukte irgendwie hier das System an das System koppeln und dann irgendwie Schnittstellen bauen, damit dann die verschiedenen Räder extrem gut miteinander drehen. Mhm. Frontend, ja, kann man irgendwann nachher noch machen, ist quasi wie so ein Vorhang, den man vorzieht, das ist ja Kinderkrams so, sondern lass uns jetzt mal auf irgendwie die IT fokussieren und alles andere, was auf Storefront und irgendwie den ganzen, was am Ende aber halt quasi die anderen externen Leute quasi, die auf den Shop zu Besuch kommen, sehen, ja, das muss die Marke halt eben sagen, dann bauen wir das. So, das ist so ein bisschen so die eine Seite, die man halt ganz viel hat und aus diesen Entwicklerinnen und Entwicklern werden dann halt irgendwie Agenturen, werden größer, holen sich ein paar Leute dazu und irgendwann werden sie halt dann irgendwie 50, 100 Mann, 100 Frauen Agenturen. So, und auf der anderen Seite auch das andere Extrem quasi, das Pendant, das Gegenpendant zu diesem Entwickler-IT-Hintergrund und Fokus ist halt quasi so das ganz andere Extrem, die Kreativen, so die Designer, UI-UX-Designer, die dann irgendwie auf einmal größer werden, für die ist halt irgendwie ein Online-Shop, ja, versuchen manchmal irgendwie so ein Kunstwerk zu bauen, sich kreativ zu verwirklichen, vergessen manchmal aber, dass halt eben ein Online-Shop am Ende verkaufen soll und nicht so ein Kunstwerk ist. Das heißt, es macht schon Sinn, dass ein Add-to-Cart-Button irgendwie doch in Sichtweite ist und man den nicht groß suchen muss, so dass das andere Extrem. Und wir sind so ein bisschen in der Mitte irgendwo dazwischen. Kann man jetzt sagen, wenn man irgendwie von der BWL-Brille drauf guckt, so irgendwie stuck in the middle, tatsächlich, wie ich das sehe, ist so ein bisschen unsere Perspektive, ist halt so ein bisschen diese E-Com-Brille. So. In mir drin ist irgendwie, wie ich damals gestartet habe, ich hatte auch nie irgendwie geplant, eine Agentur zu machen. Das war das Fernste, was mir jemals irgendwie in den Kopf kam. Und in meinem Herzen drin trage ich vielleicht auch noch aus dieser Zeit so, ja, das Händler gehen und nehme ich selbst immer noch mehr als irgendwie eigenen Online-Shop-Betreiber war, als quasi, dass ich mir eingestehe, dass ich am Ende jetzt wirklich eine Agentur bin. So, aber wobei das langsam sich das Selbstverständnis auch ändert, weil ich realisiere, okay, wir sind 25 Leute, wir arbeiten Hand in Hand mit verschiedensten Marken. Aber so unsere Brille, halt unser Background E-Commerce, wir setzen uns in die Sichtweise eines Online-Shop-Betreibenden, E-Com-Managers, Gründer, Gründerin halt eben rein. Und bringen halt eben dieses proaktive Challengen, diese Sichtweise auf KPIs, okay, was ich jetzt umsetze, macht das Sinn, was hat das für einen Effekt halt eben dann am Ende auf deine ja, Kennzahlen, die du halt erreichen willst, auf deine Ziele, die du erreichen willst. Das heißt so irgendwie, und das, was jetzt immer mehr auch über die letzten Jahre, uns gibt es jetzt so 5 Jahre offiziell laut Handelsregister, hatten vorletzte Woche tatsächlich unser 5-jähriges was wir über die Zeit halt eben gelernt haben, ist da, wo wir extrem stark sind oder da, wo wir extrem irgendwie ja begeisterungsfähig sind, ist tatsächlich alles das am Ende, was die Storefront angeht. So Backend braucht man, ist aber eher aus unserer Perspektive ein Mittel zum Zweck. Da holen wir sonst auch noch die Leute rein, die man halt irgendwie im Zweifel braucht, die noch viel besser Schnittstellen bauen können als wir. Weil am Ende muss man auch sagen, Online-Shop ist nur ein kleines Rädchen im großen Kosmos. Heißt, wenn dieser Online-Shop halt irgendwie auf einer grünen Wiese gebaut wird und nicht bedacht wird, wie halt irgendwie Produktdaten reinkommen, wie irgendwie andere Daten reinkommen, wo die Daten oder Bestellungen hingehen, dann macht das Ganze auch keinen Sinn. Aber unsere Begeisterung ist halt eben, so die Storefront, wie kriegst du es eigentlich hin, deine Marke zu kommunizieren, deine Produkte zu präsentieren auf eine Art und Weise, dass Leute halt eben das verstehen und Bock drauf haben. Und das ist so, und diese ganze User Experience, User Journey, das ist so das, was uns antreibt und das ist so unsere Positionierung quasi am Markt.
Das ist schon ein sehr, sehr cooler Überblick, weil mich das so zur nächsten Frage bringt. Wir haben es ja oftmals mit Situationen zu tun, wo dann Agenturen dazu tendieren, sehr technisch zu argumentieren und die HändlerInnen, die Marken vielleicht damit auch überfordert sind. Hast du das Gefühl, also wie groß ist der Anteil der Beratung, den ihr macht oder machen müsst, bevor überhaupt jemand in der Lage ist, wirklich einen Online-Shop entweder zu starten oder einen zu skalieren? Wie ist so da die Aufteilung ungefähr?
Ja, also genau, so wie wir ein Projekt angehen, ist wahrscheinlich sehr ähnlich oder von erstmal, wenn ich so Grund beschreibe, sehr ähnlich von dem, wie es andere Agenturen machen oder wie man es kennt. Ich glaube, die Ausgestaltung ist dann eine andere. Also wir haben am Anfang immer eine Konzeptphase, wo man sich hinsetzt und gemeinsam erstmal plant, bespricht, okay, wie soll die Shopstruktur aussehen, welche Seiten braucht es eigentlich im Shop, wie sollen die jeweiligen Seiten aussehen, welche Funktionalitäten braucht es, wie sollen diese Funktionalitäten reinkommen, weil zumindest da, wo wir agieren, gibt es viele Plugins und Apps, die kann man nutzen, machen mehr Sinn im Backend als im Frontend. Im Frontend kann man auch Sachen sonst eben reinarbeiten und individuell halt coden. Aber da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Und diese Konzeptphase ist extrem wichtig. Danach geht es dann halt eben, wenn man einmal das Rohgerüst halt eben hat, geht es an die Designphase. Das heißt, dieses Rohgerüst wird umgesetzt, übersetzt halt eben in Kreatives, in Visuelles, das eben greifbar ist. Da dann eben noch in Figma, also eben in Designvorlagen am Ende. Und dann, wenn das einmal durch ist, dann geht es halt eben an die Implementierung, sodass dann eben das, was irgendwie vorher nur in quasi ja, Design-Styles oder Designvorlagen war, halt eben dann auch greifbar ist, interaktiv ist. Und in der letzten Phase gibt es dann halt noch das Onboarding und die Befüllung. Das sind so die verschiedenen Phasen. Und tatsächlich, so aus meiner Sicht, da, wo der meiste oder wo das Wichtigste entsteht und wo am meisten quasi Mehrwert generiert wird oder auch eben am meisten Fuck-up-Potenzial am Ende ist tatsächlich diese Planungs- und Konzeptphase. So. Kann natürlich sein, dass ich mich jetzt auch selber in der Selbstwahrnehmung mega wichtig nehme, weil ich irgendwie da auch noch oft involviert bin und deswegen sage, ja, das ist das Wichtigste überhaupt. So klassisches Gründerproblem. Aber tatsächlich ist das halt eben spannend, weil da generell dieses Zoom-Out, lass uns mal rausgehen, lass uns mal wirklich so einen Schritt rausgehen aus eben dem Shop-Alltag und lass uns auf den Shop gucken, was macht Sinn, wer ist die Zielgruppe, was für Marketingkanäle habt ihr, wie kommen eigentlich die Leute dann eben über die verschiedenen Kanäle rein, da fängt es ja schon immer an, so, ne, ganz oft eben, wenn man dann sonst mit Leuten spricht, so, ja, was ist euch wichtig, dann bleiben viele Leute auf der Startseite und erzählen dann irgendwie, wie schön die Startseite ist. Und wenn man dann aber auf Produktseite oder Kategorieseite geht, ist es dann gar nicht mehr so wichtig. Aber wenn man sich die Daten anguckt und schaut, okay, wo kommen eigentlich die meisten Leute rein, wenn sie dann eben über Meta, also Instagram oder Facebook kommen, dann werden sie meistens gar nicht auf die Startseite geleitet, sondern in den größten Fällen halt eben auf die Produktseite oder die Kategorieseite. So, die Startseite wird nie wahrgenommen. So, das heißt irgendwie, und genau das muss man ja auch von Anfang an berücksichtigen, wenn man halt eben diesen ganzen Online-Shop denkt, weil natürlich dann auf einmal für Leute, die auf die Produktseite kommen, da muss dann auf irgendeine Art und Weise, wenn die noch nicht mit der Marke vorher Kontaktpunkte hatten, halt eben auch da schon das mitbedacht werden, die Marke muss irgendwie kommuniziert werden oder auf eine irgendeine Art und Weise das halt eben mit berücksichtigt werden. Und genau, und das halt eben, sich ein klares Bild drüber zu machen, das ist extrem wichtig, weil das nämlich diese User-Journey und meistens hat man nicht nur eine Zielgruppe, sondern mehrere Zielgruppen, Leute, die schon mit der Marke interagiert haben, die weniger interagiert haben, die irgendwie einen bestimmten Painpoint haben oder einen anderen und entsprechend auch mit anderen Erwartungshaltungen oder Sorgen halt eben in diesen Shop reingehen. Und am Ende ist die Kunst ja von einem Online-Shop, diese verschiedenen Leute richtig anzusprechen, an die Hand zu nehmen oder halt eben den Freilauf zu gewähren, weil Leute, die ganz genau wissen, wenn du jetzt in einen Teeshop gehst und immer deinen Tee so und so gekauft hast aus irgendwie Japan in folgendem Stil, dann hast du keinen Bock, an die Hand genommen zu werden, den Leuten zu erklären, irgendwie einen Quiz durchzuführen oder irgendwie dich durch ewig viele Inspirations- oder Shop-the-Look-Sachen zu klicken, sondern du willst einfach nur zu diesem einen Produkt, weil du es immer so hattest. Ja. So. Gleichzeitig gibt es andere Leute wie ich. Ich habe keine Ahnung von Tee. So, ich brauche irgendwie, ich habe nur mitgekriegt, die Marke ist cool. So, ich brauche ein Geschenk für irgendwie meinen Vater oder meine Mutter. So, und irgendwie was genau, am Ende egal. So, solange ich ins Vertrauen habe, irgendwie ist cool. Und da, ich muss viel, viel mehr an die Hand genommen werden. Und genau darum geht es halt in dieser ganzen Konzeptphase, das halt eben rauszufinden. Aber halt eben, was ich auch vorhin meinte, Storefront ist das eine, so, und wir können da noch den coolsten Scheiß bauen. So wichtig ist natürlich am Ende auch, dass der im Alltag so die Bewährungsprobe besteht und halt eben auch mit den anderen Systemen, die existieren, funktioniert, die Produktdaten halt reingespielt werden, es Pflege einfach ist für das Team, oft sind es eben kleine Teams oder manchmal große Teams, ganz viele verschiedene Bereiche. Das heißt, das alles muss man ja auch berücksichtigen und daraus ergibt sich dann am Ende ja so eine Art Fahrplan für das restliche Projekt. Hat das die Frage beantwortet? Nur ganz kurz, weil ich immer ganz groß aushole und dann immer deinen Blick sehe und irgendwie dann nicht genau weiß, ob das irgendwie so du dir gerade denkst, oha, nee. Das ist jetzt irgendwie wieder voll vorbei an der
Frage. Ich würde deutliche visuelle Clues geben. Ich würde, keine Ahnung, irgendwie so ein Timeout-Signal. Also wir sehen uns ja auch. Ja. Deswegen. Alles gut. Wie schwierig findest du es, dass man, also du hast einen guten Punkt angesprochen, der mir auch immer oft auffällt, ist, wie schwierig findest du es, Leute davon zu überzeugen, sich ein bisschen mehr auf, ich sag mal, Fakten und Daten zu stützen und weniger sich vom Bauchgefühl leiten zu lassen? Also gerade das Beispiel Startseite, ne? Also wie oft musstest du schon einem Geschäftsführer derbe widersprechen und sagen, pass mal auf, lieber Herr XY, das ist nicht so wichtig, wir sollten uns wirklich auf die PDP konzentrieren.
Ja, also das ist ein mega spannender Punkt. Tatsächlich hängt das extrem von den verschiedenen Marken ab und dann aber auch und dem Stadium, in dem sie sind. Einerseits halt eben von irgendwie der Shopgröße, sind sie klein oder groß, wie groß ist das Team, gleichzeitig wie viel Traditionen bringen sie mit oder wie frisch sind sie quasi und wie viel Legacy-IT-Infrastruktur steht noch dahinter und am Ende aber auch, was für ein Personentyp ist einfach die Person am Ende, die da eben die Entscheidung trifft. Das alles zusammen macht ganz oft eben, unterschiedliche Herangehensweisen. Du hast manche Leute, die halt komplett aus dem Bauch heraus entscheiden, so, die sagen dann irgendwie im besten Fall noch so, ja, sie sind immer datengetrieben und sind Freunde der Daten und wenn man dann aber gemeinsam halt mal auf die Daten guckt, die halt dann vehement dem widersprechen, was die Person dann sagt, dann entscheiden sie, dass dann doch auf einmal die Daten nicht so wichtig sind, sondern dann doch eben mehr Bauchgefühl. Genauso hast du auch andere Leute, die halt eben sehr, ja, datengetrieben nüchtern an die Sache rangehen und testen, so, das ist auch tatsächlich und das gibt es sowohl in den kleinen Startups oder die irgendwie die D2C Brands, die extrem durch die Decke gehen, als auch eben irgendwie in alteingesessenen Unternehmen. Deswegen kann man da wahrscheinlich gar nicht so pauschal was zu sagen, aber tatsächlich gibt es da manchmal oder die Kunst als Agentur oder das, was manchmal natürlich auch der Schwierigkeitsgrad ist, wir sind am Ende Dienstleister. Unsere Aufgabe ist quasi den Wunsch oder das zu erfüllen, was das Gegenüber von uns möchte. So, und da ist dann am Ende dann die Frage, am Ende, woran ich es dann eben festmache, ist, okay, was ist die Prio 1? So ist am Ende der Shop, soll der eben Umsatz und Performance bringen, werden wir daran gemessen. Wenn das der Punkt ist, dann kann ich auch eben eine stärkere Meinung quasi mit einspielen und dann halt eben schauen, dass wir da halt eben auch dann Daten von Besucherverhalten und Co., sei es dann quantitativ oder qualitativ, mit einbringen. So, wenn aber am Ende so es mehr ein Branding-Vehikel ist, der Online-Shop, und irgendwie es mehr darum geht, halt eben irgendwie sich als Marke zu präsentieren und Co., dann, und das halt an der Prio wichtiger ist als irgendwie Zahlen, die am Ende bei rumkommen, dann würde ich auch eben sagen, okay, ruder ich mehr zurück oder bin quasi offener und toleranter, was so das angeht. Aber tatsächlich so wir als Agentur, und das ist so tatsächlich das, wie wir uns auch wahrnehmen und das, was uns zumindest gespiegelt wurde von unseren Kunden, die zufrieden mit uns sind und zu uns rüberkommen, ist halt eben dieses proaktive Einbringen von Meinungen, von Ideen und auch eben das Challengen, wenn halt eben uns gegenüber gesagt wird, so hey, so wir würden das gerne so haben und wir dann drauf gucken, dann sagen wir manchmal auch so, ja, weiß ich nicht. So, ne? Klar, coole Idee, behalt die mal im Hinterkopf, aber hier sind 5 Sachen, die wesentlich wichtiger sind als irgendwie dieser Bereich ganz unten rechts irgendwie auf Desktop, weil irgendwie du 90% Mobile-Traffic hast und deswegen können wir gerne über einen Hover-Effekt sprechen, der irgendwie deine Ladezeiten komplett in den Ruin treibt. Und irgendwie nur 10% deiner Leute sehen. So, oder wir können uns halt eben auf folgende Sachen konzentrieren. Ist auch irgendwie effizienter, was die Ressourcennutzung angeht. Und hat einen höheren Hebel halt eben für das, was du mir zumindest vorhin gesagt hast, was du gerne erreichen möchtest mit dem Online-Shop.
Ich glaube, da gibt es ja wahrscheinlich eine ganze Menge Diplomatie, die man braucht und ein bisschen Menschenkenntnis, um das irgendwie charmant rüberzubringen. Aber ich gebe dir recht, natürlich, also am Ende des Tages zählen halt dann doch diese Fakten, ne, und die Daten, und letztlich ist ja ein Shop nicht dazu da, um irgendwie hübsch auszusehen, da muss ja im Grunde genommen auch Umsatz machen. Ne?
Genau, aber es ist halt eben so ganz oft, ist es halt ein emotionales Thema. Ja. Ne? Wie oft haben wir auch die Situation, dass irgendwie, wenn ich im Austausch bin mit verschiedenen Marken, die dann uns sagen, die verkaufen Schrauben, und wenn man dann irgendwie, also sagen sie, ja, okay, unsere Referenz ist irgendwie der Apple Store, so, wo man dann auch irgendwie sagt, ja, kann man machen. Die Frage ist halt aber, wie weit die Zielgruppe mit dem übereinstimmt, mit dem, was du halt eben, was deiner Realität entspricht, und wie viel ist das jetzt gerade quasi das eigene Ego, was in dir quasi hervorkommt. Und ja, also am Ende, so was immer wichtig ist, glaube ich, so, oder was auch unsere Philosophie so ein bisschen ist beim Herangehen, ist so, man muss das Rad nicht neu erfinden. So, man kann sich sehr wohl Inspiration halt eben auch von anderen Quellen holen, von anderen erfolgreichen Shops, aber die Frage ist halt eben, oder die Kunst besteht darin, die richtigen Referenzen zu wählen und sich zu gucken, von wem man sich inspirieren lässt. So, weil es gibt da ganz klar Unterschiede zwischen halt eben der D2C-Brand, die neu am Markt ist oder die halt quasi in ihrer Nische vielleicht bekannt ist, aber wollen neue Zielgruppen erreichen. Die haben eine ganz andere Herausforderung, als vielleicht so ein Zalando ist oder eine Marke, die halt extrem bekannt ist. Da hat nämlich bei einer bekannten Marke, bei einem Zalando, überlegst du nicht, okay, was passiert mit meinem Geld, wenn ich es rübergeschickt habe? Wird mein Päckchen kommen? Was passiert irgendwie, wenn ich den Kundensupport anschreibe? Kriege ich eine Antwort? Ist die Qualität so, wie es irgendwie in den Bildern ist? Und die Realität tatsächlich auch von erfolgreichen D2C-Brands ist tatsächlich so, dann eben, wenn du musst erstmal Markenvertrauen aufbauen, Marke aufbauen, Bekanntheit, und Bekanntheit bedeutet dann immer Vertrauen aufbauen. Das heißt, da musst du mit ganz anderen Hebeln reingehen. Okay, wie signalisierst du den Leuten, die deine Marke nicht kennen, dass sie halt eben, dass du halt schon einen Kundenstamm hast, die zufrieden sind, dass du eine gute Qualität hast, dass du seriös bist, und wie kannst du es halt hinkriegen? Und das ist die große Stärke von D2C-Brands zum Beispiel, auch im Vergleich zu irgendwie reinen Retailern. Du hast ja eine Persönlichkeit oft, du hast ja eine Geschichte, du hast eine Story, du hast einen Grund, warum du angefangen hast, mit deiner Marke oder deinem Online-Shop zu starten. Das heißt, wenn du es nicht kommunizierst, existiert es quasi nicht. So. Und deswegen geht es darum halt, okay, wie kriegst du das halt eben kommuniziert, wie kannst du das halt eben präsentieren, und auf eine Art und Weise, dass du nicht irgendwie einen 10-seitigen Essay runterschreibst und irgendwie zwischendurch mal ein Bild rein, sondern wie kannst du es halt auch spielerisch und cool und so, dass die Leute, die halt eben Bock darauf haben, das halt hinbekommen.
D2C-Brands, was würdest du sagen, so über den Daumen gepeilt, ist das die Mehrzahl, die Mehrheit der Projekte, die ihr macht für D2C-Brands, oder?
Also wir sind ganz klar in dem Bereich gestartet, und auch wie wir als Agentur quasi gestartet sind. Ich hatte es ja erwähnt, so nie gedacht halt irgendwie eine Agentur zu starten, irgendwie reingestolpert, weil das schnell reich über Nacht werden mit dem eigenen Online-Shop dann doch nicht so geklappt hat. Nach 1,5 Jahren war ich reich an Erfahrungen, weil halt viel nicht geklappt hat und ich viel irgendwie dann entsprechend gechallenged wurde, was rückblickend, so im Moment war es unfassbar mieses Gefühl natürlich, weil irgendwie wir wünschen uns alle, dass irgendwie das, was wir tun, sofort irgendwie durch die Decke geht und irgendwie wir uns selber feiern können, wie gut wir sind. Tatsächlich die Realität damals war, es hat nichts geklappt, man hat wieder was Neues ausprobiert, man hat wieder was gemacht und es hat wieder nicht funktioniert. Aber dadurch habe ich halt extrem schnell quasi viel gelernt, und dieses Wissen war dann halt eben so ein bisschen aus Verzweiflung heraus, dass dann halt eben andere Leute mich angesprochen hatten, ob ich denen nicht auch helfen kann mit ihrem Shop. Und die haben mich dann wiederum weiterempfohlen an andere, und da bin ich dann so ein bisschen reingestoppt in diesen Bereich. Das heißt, so wo wir als Agentur angefangen haben und was auch nach wie vor so irgendwie dann erklärt, wie unser Weg halt war, ist tatsächlich, dass wir halt eben ganz viel mit so do-it-yourself-kleinen Brands gestartet sind. Das waren manchmal dann halt eben auch so die Hipster-Coffee-Läden in Berlin, so, die dann halt eben auch angefangen haben, online zu verkaufen oder auch irgendwie ein Social-Media-Following schon hatten. Und dann Stück für Stück wurden wir immer größer. Und es gibt ja auch im D2C-Bereich extrem große Marken. Wir hatten zum Beispiel mit einem Captain & Sun zusammengearbeitet. Wir hatten relativ frühzeitig aber auch zum Beispiel mit einem Heineken zusammengearbeitet, die dann zum Beispiel einen kleineren B2B-Store halt machen wollten, der sehr irgendwie in einem B2C-Kontext ähnelte. Also das heißt, da schon irgendwie das gemacht. Das heißt aber so genau, unsere Wurzeln oder das, wo wir herkommen, so ist viel D2C, viel halt eben so ein, keine Ahnung, zum Beispiel ein Kess Berlin, ein Hey Mali, ein Ping Pong Ever, so. Wenn du auf der Straße rumläufst, siehst du eigentlich sehr oft mittlerweile irgendwie Marken, mit denen wir zusammengearbeitet haben, und das ist ziemlich beeindruckend. Trotzdem, was wir auch sehen, ist, dass mittlerweile, und das kam wahrscheinlich auch mit der Zeit, und wie gesagt, ich komme halt eben aus dieser Shopify-Blase. So, Shopify war halt viel D2C und wandelt sich langsam gerade immer mehr, dass es auch im Mittelstand ankommt oder auch irgendwie in den Traditionsunternehmen. Und das sehen wir halt eben in unserem Kundenstamm auch, dass so mit der Zeit, mit unserem Wachstum halt auch und mit dem Wachstum von dieser Shopify-Welt quasi auch wir immer mehr halt eben reinkommen in so ein bisschen mehr Traditionsunternehmen. So ein Leros zum Beispiel, die halt irgendwie auf Oxid unterwegs waren und dann doch irgendwie ein bisschen einfacher schneller mit ihrem kleinen Team halt eben auch schneller, agiler, flexibler sein wollen und deswegen dann sich entscheiden, auf einmal da den Online-Shop aufzusetzen oder halt eben auch, ja, wir haben jetzt ein paar andere Marken auch bis hin zu irgendwie fast irgendwie DAX-Unternehmen, die dann halt auch irgendwie bestimmte Shops halt eben haben. Das heißt, das sehen wir schon so, aber wir merken halt eben auch, dass das von der Art und Weise, wie wir agieren, dieses Proaktive, wir haben halt Bock, auch Sachen umzusetzen. Und wenn wir entscheiden könnten, Sachen umsetzen versus Kommunikation und Unternehmenspolitik, gehen wir lieber halt eben auf Sachen umsetzen, merken aber auch, je größer das Unternehmen wird und je traditionsreicher das Unternehmen wird, es eben oft einhergeht mit Letzterem. So, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Das heißt, auch da habe ich das Gefühl, wir werden langsam erwachsener und wir verstehen uns auch und lernen uns auch nochmal besser kennen, aber ja, genau.
Ah, ist gut. Das ist ein guter Hinweis. Wir biegen schon in die letzte Runde des Podcasts ein, deswegen würde ich gerne zum Schluss noch mal kurz fragen, also wir alle finden ja, also Softwareanbieter, Agenturen, Journalisten und innen in so einer Industry statt. Also es gibt Konferenzen, es gibt irgendwie Blogs dazu, Podcast. Es gibt auch mal wieder ein paar schöne Buzzwords. Es gibt sowas wie Headless und Composable und diese ganzen Dinge. Also ist glaube ich, auch eine große Frage. Aber trotzdem, wie blickst denn du da drauf auf dich und euch in diesem Kontext? Also wie steht ihr zu diesen Konzepten? Geht ihr zu diesen Messen? Schaut ihr euch diese oder hört ihr euch diese Podcasts an? Lest ihr diese Blogs? Also alles, weißt du, also, long story short, wie positioniert euch Tante E in diesem großen, von mir aus deutschen E-Commerce-Kosmos?
Ja, spannend, da irgendwie so eine möglichst präzise und kurze Antwort drauf zu geben.
Es war auch eine fiese, ganz große Frage. So. Das ist mir
genau,
auch schon
bewusst. Genau. Genau, aber tatsächlich so von der Inspiration her und wie wir uns sehen und daraus kommt so ein bisschen vielleicht auch das Selbstverständnis von uns halt eben raus, was so die Themen sind, die uns begeistern, die uns antreiben, wo wir halt eben up-to-date sind und bei anderen Sachen vielleicht gar nicht so up-to-date sind. So als meine persönliche Inspirationsquelle dient vor allem halt zum Beispiel so dieser ganze OMR-Kontext und Kosmos zum Beispiel, da höre ich auch dann die Podcasts rein und auch eben so, was das angeht. Das heißt so, wenn man darüber guckt, okay, was ist das am Ende? Mhm. Klar, mittlerweile nicht nur ein reiner Marketing-Podcast, sondern mehr so ein digitaler Podcast, aber so das, was da eben so diese Art von Themen, das ist halt auch das, was so, wo wir halt eben viel, viel drin sind, wo ich viel mitkriege, wo ich auch eben viel, glaube ich, aus diesem ganzen Startup digital im Kosmos, das ist so das, wo wir, glaube ich, zu Hause sind, wo ich mich auch zu Hause fühle, wo ich auch eben dann entsprechend auf solche Art von Events gehe. Ich meide mittlerweile extrem viel oder ich gucke sehr bedacht darauf, auf welche Events und Veranstaltungen ich gehe. So, und da, wo es möglich ist, halt wirklich diesen intensiven Austausch zu fahren, wo halt eben auch man sonst Austausche oder Kontakte pflegen kann, die man lange nicht gesehen hat, da gehe ich hin. Ansonsten bin ich jetzt aber, ich war ganz am Anfang viel auf irgendwie jedem Event, was man irgendwie mitnehmen kann, aber so, da kann man ja eigentlich jede Woche irgendwo sein und deswegen ist es tatsächlich so, wenn ich gucke, auf welchen Events wir sind, ist einerseits halt eben die OMR-Konferenz, K5 will ich jetzt dieses Jahr mal gerne hin und ansonsten machen wir selbst sehr viel unsere eigenen Events tatsächlich, auch mit Merchantspiration, eine Sache, die wir jetzt gar nicht so sehr irgendwie gerade thematisiert haben, aber tatsächlich neben der Agentur oder aus dieser eigenen Online-Shop-Welt herauskommend, haben wir halt auch angefangen, einen Podcast zu machen, Events zu machen, Webinare zu machen, so ein bisschen halt das Wissen zu spreaden, was irgendwie Händlerinnen und Händler und Marken halt eben haben. Und da bin ich halt viel aktiv. Das heißt, so das ist tatsächlich so das, wo ich drin bin. Ich bin nicht quasi, oder wir sind, glaube ich, nicht so sehr halt eben drin in dieser ganzen reinen IT-Welt. Das heißt, wahrscheinlich würdest du uns auch eher als so mehr in dieser ganzen Online-Marketing-Ecke, E-Commerce-Ecke vermerken, als eher in dieser rein technischen, was uns dann auch zumindest da auch diesen Teilaspekt halt eben die Themen, die Buzzwords, die du genannt hattest, Headless, haben wir, glaube ich, auch öfter schon mal drüber gesprochen, an anderer Ort und Stelle. Ich bin gar kein Fan von Headless, aus eben meiner Perspektive, also ich finde das cool, ich finde das mega beeindruckend und bin mega begeistert, aber für die Realität, und das ist halt die Brille oder die Realität, in der ich halt bin, für die meisten der Shopify-Shops, die einen ganz normalen Online-Shop eben haben, für die ist wahrscheinlich, da gibt es einen ganz, 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 ganz kleinen Dezimalprozentsatz an Shops, für die das relevant ist, ein Blackroll, weil die halt einfach ganz viele verschiedene Daten und Systeme da reinfließen haben, aber für den Großteil der Shops ist das nicht relevant, weil einfach der Aufwand, der technische Aufwand viel zu groß ist und denen eigentlich die Flexibilität und die Freiheiten nimmt, selbstständig, unabhängig zu arbeiten, sondern sie haben auf einmal wieder einen Riesenklotz, sie haben eine Agentur, sie haben irgendwie oder in-house ganz viele Ressourcen, die sie haben müssen. Das heißt, meistens ist das für mich aus meiner Sicht, wenn ein B2C-Shop sich für Headless interessiert, in den größten Teilen der Fällen, weil jemand im IT-Bereich, der die Entscheidung macht, halt irgendwie sich doch zu sehr gelangweilt hat von der Frontend-Thematik und dann eben eine neue Challenge braucht. So. Und das ist so meine Perspektive jetzt auf das Buzzword Headless. Bin aber dessen bewusst, dass in anderen Kontexten es maximal Sinn macht. Mhm. So, aber in der Realität, wo ich mich umtreibe, sehe ich ganz oft halt eben, dass es aus falschen Gründen quasi sich entschieden wurde. So, aber ich bin halt wieder auch der Naive, also im Vergleich zu dir auch, ne? Ich sitze dir gegenüber, ich erzähle jetzt hier viel, dabei bist du derjenige, der viel, viel mehr weiß, der viel, viel mehr gesehen hat, der viel größeres Bild hat. So, ich komme mir manchmal halt immer nach wie vor wie dieser naive Jungspund vor, der halt irgendwie seit 5 Jahren zwar irgendwie Online-Shops macht und das tagtäglich und glaube ich auch mittlerweile viel gesehen habe, aber ich bin halt immer in meinem sehr beschränkten Bilde der Online-Shops, B2C oder D2C-Online-Shops halt in unserem Ökosystem.
Danke für das Kompliment, aber ich meine, ich und wir sind ja auch beschränkt. Es ist ja nicht so, als ob die Leute, die schon ein bisschen länger im Business sind, irgendwie die richtig besten Hebel gefunden haben, um erfolgreich zu sein, also oder um sozusagen Händlerin zu beraten, erfolgreich zu sein. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, und da kommen wir wunderbarerweise zum Anfang des Podcasts zurück, dass ein großer Teil dieser Branche sich eben sehr, sehr schnell auf die Technikthemen stürzt, ne? Und dann einfach total cool ist, mit dir zu reden, dich kennenzulernen und zu sehen, wie du das spielst oder wie ihr das spielt, weil das ist eben halt auch ein sehr erfolgreicher Weg, das zu bestreiten. Und ne, nur weil, ich sage mal, ich irgendwie 20 Jahre E-Commerce gemacht habe, heißt es ja nicht, dass ich besser wüsste, wie heutzutage eine coole D2C-Brand funktioniert. Ne? Also deswegen finde ich es total cool, dass wir im Austausch sind und ich habe eine ganze Menge gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Adrian, ich danke dir sehr für deine Zeit und schönen Tag, schönen Rap Wednesday und bis die Tage. Mach's gut.
Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, da war irgendwie was dabei. Genau. Und bin natürlich, freue mich auf Austausch, freue mich auf irgendwie weiteres. Danke dir, Roman, auf jeden Fall. Mach's gut.
Mach's gut. Bis dann. Tschüss.